Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
So, das war also der Mann des Tages. Veit Dengler hat sein Herz ausgeschüttet. Man könnte sagen, genau erklärt, warum er jetzt bei den Neos wirklich rausgeflogen ist und wie es mit ihm jetzt weitergeht. Und jetzt kennen Sie den Mann, der das Land in den letzten 3 Tagen so aufgeregt hat. Veit Dengler von den Neos. Philippa, du warst ja 5 Jahre in diesem wunderschönen Parlament, bist eine Zeit lang ja ihm auch begegnet, obwohl er, glaube ich, ja erst nach dir dann eingezogen ist in den Nationalrat, aber du kennst ihn. Was hältst du denn von Veit Dengler? Ist das eine Schweinerei, was mit dem passiert ist?
Also ich kenne ihn nicht, ich bin ihm auch nicht begegnet, weil die Legislaturperiode hat nachher erst begonnen. Ja. Ist das eine Schweinerei, was passiert ist? Die Frage ist, was ist alles vorher passiert und wie funktioniert Parteiführung? Und vor allem, es gibt in jeder Partei gewisse Strukturen und gewisse Regeln und wenn man wiederholt dagegen verstößt, dann ist ein Ausschluss am Ende des Tages wahrscheinlich unumgänglich. Und das ist das, was passiert ist.
Das heißt, du meinst, er ist selber schuld, weil er die Partei provoziert hat?
Naja, er ist grundsätzlich, glaube ich, ein sehr provokativer Charakter und ich meine, es liegt in
ein provokativer Charakter.
Ja, das habe ich jetzt schön formuliert. Ja. Nein, aber ich glaube, er ist ein sehr provokativer Charakter, was grundsätzlich ja politisch nicht schlecht ist, ja, wenn du das hast, weil die Politik braucht das, weil eine Debatte muss geführt werden. Das ist der Demokratie politisch sehr, sehr, sehr wichtig. Er ist ein Gründervater von Ineos, also er hat es 2012 gemeinsam mit Matthias Strolz gegründet. Das heißt, er wird nie ein unpolitischer Mensch gewesen sein, auch wenn man jetzt teilweise so kommuniziert, als wäre erst 2024.
Hat er das jetzt provoziert und ist er zu Recht ausgeschlossen worden oder ist es so, wie ich sage, eine Schweinerei?
Nein, es ist keine Schweinerei. Es ist in Wahrheit zu Recht passiert, weil du musst in einer Parteiführung und vor allem, wenn du Regierungsverantwortung hast, auch wenn du eine kleine Partei hast, musst du irgendwann eine Konsequenz ziehen bei so einem Verhalten dann.
Eine spannende These. Philippa Beck, 5 Jahre lang wilde Abgeordnete, könnte man sagen, ursprünglich einmal FPÖ nahe oder von der FPÖ aus das Mandat kriegt, dann hast du es selber verwaltet und jetzt bist du frei von allen politischen Belastungen und bei uns zu Gast Philippa Beck. Und auf der anderen Seite, wer ist das? Den kenne ich ja gar nicht. Gerald Gross? Schon lange nicht mehr.
Kannst du aufsetzen, dann erkennst du.
Jetzt ja seit neuestem primär in seinem privaten Schwimmbad anzutreffen, aber heute wieder mal ausnahmsweise im Studio. Gerald Gross ist ja als Bestsellerautor bekannt und berüchtigt. Jetzt einmal ganz kurz zu dir, lieber Gerald. Schweinerei, was mit dem Veit Dengler passiert ist, Unverschämtheit, Enttarnung der Neos oder hat er, so wie die Philippa sagt, es nicht anders verdient, also, weil er ein provokativer Charakter ist?
Also ob der Herr Veit Dengler ausgeschlossen ist oder nicht ausgeschlossen ist und ob er sich dabei wohlfühlt oder ein wilder Abgeordneter wird, ist mir relativ egal. Ich glaube, es ist auch 9 Millionen Menschen in dem Land leben und leiden teilweise, vollkommen egal, ob der Veit Dengler Neos-Mitglied ist, im Club ist oder nicht.
Na, mir nicht.
Die entscheidende Frage ist eine politische, was das für die Neos bedeutet.
Genau.
Und die kann ich dir sehr gerne beantworten. Der Herr Veit Dengler hat die letzten Wochen und Monate massiv auch für sich selbst Werbung gemacht, indem er den Parteienstaat, die überbordenden Parteienfinanzierungen kritisiert hat, indem er quasi die reine Lehre der Neos propagiert hat aus dem Gründungsjahr 2011. Und sich damit gegen den Opportunismus der derzeitigen Neos-Führung gestellt hat, die seit 1,5 Jahren ja dokumentiert die Gründungsidee der Neos in dieser Ampelregierung verrät. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Für 3 Regierungsmitglieder, also 2,5 in Wahrheit, die Frau Meindl-Reisinger, der Herr Wiederkehr und der Staatssekretär. Der halbe war das Regierungsmitglied. Für 2,5 Jobs in Wahrheit und ein paar zig Mitarbeiter in den Kabinetten und ein bisschen Versorgungsposten, haben die Neos all das verraten und verkauft, was sie 2011, 2013 dann in der Wahlbewegung propagiert haben.
Verraten
Transparenz, ja logisch, Transparenz, Bildungsreform, Gesundheitsreform, Föderalismusreform, runter mit dem Parteienstaat, weg mit Rot und Schwarz, Kammern abschaffen, alles drum und dran. Und heute sind sie der Schnittlauch auf der Suppe. Sie sind in Wahrheit der Mehrheitsbeschaffer für den Herrn Babel und den Herrn Stocker. Ich meine rein optisch, wenn sie wenigstens der Mehrheitsbeschaffer Tagesschaffer für den Herrn Kurz gewesen waren. Der war jung, dynamisch, fesch. Also, nein, für Stocker und Babler, für den personifizierten, lebendigen, fleischgewordenen Stillstand in der Regierung. So, und in dem Land. Und daher tritt jetzt der Herr Veit-Engler an, kritisiert das, macht, da gebe ich der Philippa recht, sehr unkollegial, brauchen wir nicht reden, von seinem freien Mandat, das wir wissen, es nicht gibt in der Realpolitik, Gebrauch, knallt der eigenen Partei auch nicht rüber. Der entscheidende Fehler ist Ausschluss. Weil damit mit dem Ausschluss des Veit-Englers die Neos sich von ihrer eigenen Grundhaltung, von der politischen Grundidee, die Veit-Engler personifiziert, getrennt haben. Das wäre ungefähr so, wie wenn die Freiheitliche Partei nun sagt, ja, wir schließen den Gernot Dammann, den Migrations- und Sicherheitssprecher aus, der seit Jahren...
Strache ausgesprochen, ausgeschlossen.
Naja, das ist aber eine andere, das heißt, das kannst du nicht vergleichen. Oder wir schließen jetzt den Herbert Kickl aus. Der Herr Strache wurde insofern ausgeschlossen oder ist ausgetreten oder was auch immer, natürlich im Nachhalt der Ibiza-Geschichte und einer massiven Entfremdung Philippa. Zwischen ihm und der Partei. Das hat mit inhaltlichen
Philippa
Gründen...
Philippa, sag uns, haben die Neos mit dem Ausschluss des Veit-Engler Ihre Prinzipien und Ihre Linie verraten und sind Sie jetzt nicht mehr wählbar?
Gut, dann müssten wir auch sagen, okay, haben Sie mit dem Regierungseintritt genau so oder haben Sie mit dem, dass Sie das Zünglein an der Waage waren für diese Dreierkoalition, haben Sie da Ihre Wähler verraten? Genau. Der Punkt ist die Wählerkommunikation und das muss im Vorfeld passieren und das sind in zwei Paar Schuhe zu teilen. Auf der einen Seite begibst du dich ja in einen Wahlkampf oder du begibst dich ja in eine politische Funktion, weil du etwas erreichen willst. Erreichen kannst du primär dann etwas, wenn du in einer Regierungsfunktion bist. Regierungsfunktion bedeutet, und da sind wir bei Punkt 2, Kompromissfindung. Und eine Kompromissfindung muss ganz wirklich klar mit den Wählerinnen und Wählern kommuniziert sein, dass es halt gerade in einer Dreierkoalition, das geht schon bei zwei nicht, aber in einer Dreierkoalition noch weniger, dass es wirklich nicht durchsetzbar ist, dass du als kleine Partei oder als Minderheitenpartei da drinnen deine Meinung stark machst. Und das ist etwas, was auch ein Veit-Engler verstehen muss. Und er sagt selber in den Interviews, er kann Parteien aufbauen, aber er kann offenbar, ist er nicht regierungsfähig, ja? Oder kann er nicht in einer Regierungspartei mitarbeiten?
Er ist nicht regierungsfähig.
Er kann nicht mitarbeiten in einer Regierungspartei.
Der Ausschluss des Veit-Engler, haben die Neos damit ihre Linie verraten? Haben sie sich selber halbert umgebracht schon? Oder war das ohnehin umgänglich und ist das richtig?
Also der Ausschluss war unumgänglich. Also er hat ja wiederholt eigentlich, wenn man es jetzt ganz biblisch formulieren will, einen Verrat geübt. Ja? Also er hat ja auch als außenpolitischer Sprecher hat er der Außenministerin, die von den Neos ist, wissen wir alle, hat er widersprochen. Und das ist in einem nicht unwichtigen Thema, also Thema NATO, NATO-Beitritt. NATO-Beitritt ging es. Er hat sich für einen NATO-Beitritt ausgesprochen, ist ganz klar gegen die Parteilinie.
Hättest du ihn damals schon ausgeschlossen?
Naja, ich nehme an, dass er damals schon verwarnt wurde und ich glaube, er hat dieses Verhalten dann jetzt auch, ich glaube auch nicht diese Theorie, dass es ihm passiert ist oder dass er halt Angst hatte, dass seine Redezeit begrenzt wird, wenn er sagt, er möchte darüber sprechen. Man muss auch sagen, die Neos haben im Vorfeld, das ist normalerweise bei den Neos üblich, dass nicht alle eine Parteilinie, da gab es immer eine Lösung, die gefunden wurde. Aber wo sie in einer Regierungsfunktion, und das ist dieser feine Unterschied, da ist das dann nochmal was anderes und da musst du als Einheit auftreten.
Also du sagst, der Ausschluss war unumgänglich.
Wenn du permanent jemanden hast, der laut aus der Reihe tanzt, nicht nur parteiintern, dann musst du irgendwann eine Konsequenz ziehen, weil sonst machst du ja auch im Grunde ein Feld auf, wo die Leute sagen, okay, gut, du hast keine Führungskompetenz. Was ist dir dann lieber?
Starker Tobak, Philippa.
Was ist dir dann lieber?
Was sagt der Herr Groß? Die Philippa sagt, das war unumgänglich und die Neos haben richtig gehandelt.
Naja, aber das, was die Philippa sagt, ist ja jetzt keine große Überraschung. Dass die Neos aus Alpha-Tierchen bestehen, ist ja uns so bekannt. Wir erinnern den Herrn Lorca, die Frau Crisper, den Herrn Schellhorn. Mhm. Das sind ja jetzt keine sozialverträglichen Gestalten, die sich unterordnen, oder? Oder
ja,
glaubst du,
das sind...
Nein, das sind ja keine Herdentiere. Sind das Teamplayer? Das sind alles Selbstdarsteller, der Herr Veit-Engler. Die sehen gern ihr Gesicht und ihren Namen. Und der Veit-Engler vertritt, indem
er... Das ist eine Frechheit, was du da sagst.
Nein, es ist ja so. Entschuldige, es ist ja so. Das heißt, diese Neos sind ja eine Kopfgeburt von Alpha-Tierchen gewesen, mit besonders sendungsbewussten, ich versuche das jetzt besonders höflich darzustellen, sehr sendungsbewusste Menschen, die ihren Namen und ihr Foto gerne in einer Zeitung lesen. So.
Ja,
und daher...
Nein,
selbstverständlich. Nein, es ist ja so. So. Und am Ende bedeutet das, dass du keine homogene Truppe hast. Hm? So, und das siehst du ja jetzt. Nur, jetzt unabhängig, ob der Herr Veit-Dengler Alpha-Tierchen oder Egozentriker ist oder die Frau Meinl-Reisinger möglicherweise Egozentrikerin ist und nicht teamfähig ist und nur dazu an der Spitze steht, das sei jetzt dahingestellt. Ich bin ja nicht der Chefberater einer Parlamentspartei, die gerade ihr Ende nimmt und aus dem Parlament fällt am Ende. Wenn Sie die Lemming, Entschuldige, das ist doch der Lemmingstrip, das sehen wir. Ja, natürlich. Entschuldige, ja, na, selbstverständlich. Die halten sich im Parlament. Ja. Nein, niemals. Diese Geschichte ist erledigt. Ist erledigt, die Geschichte ist enterledigt. Die Grünen haben den Streit mit der Jugend und dann mit dem. Der Wiedereinzug der Neos ins Parlament ist erledigt. Hm. Also Stand heute, chancenlos. Selbstverständlich, die fliegen aus, wie die FDP aus der Regierung und gleich aus dem Parlament auch raus. Entschuldige, jetzt muss ich, ich weiß ja nicht, bist du politischer Beobachter oder tust du nur mit die Temperatur in deinem Pool messen? Jetzt einmal eine kurze Frage.
Die Temperatur in deinem Pool.
Naja, du tust ein bisschen eine urinieren, dann wird es vielleicht ein bisschen wärmer. So, aber jetzt sage ich Folgendes. Ja. Schau, die Geschichte ist ja recht einfach. Ich war mal Spitzenkandidat des BZÖ in Graz bei der Gemeinderatswahl. Habe auf Anhieb 2 Mandate gemacht, knapp 5, irgendwas Prozent. Die Neos haben in Graz jetzt bei der letzten Gemeinderatswahl annähernd genauso viel gemacht wie ich als BZÖ. Mit dem anderen Unterschied, ich bin mit dem BZÖ 5 Jahre später gescheitert. Mhm. Die Neos schaffen ja nicht einmal mehr Fuß zu fassen in der zweitgrößten studentischen Stadt Österreichs, das ja eigentlich ein liberales Biotop wäre und dort mit 5,6% abbeißen, sollen sie es in Gigeritz-Botschen gewinnen, in Frauendoll an der Lasnitz, da haben sie 0,8%. Also wenn sie es in den Städten wie Wien und Graz nicht mehr schaffen, dann ist das Projekt beerdigt. So, natürlich ist es beerdigt durch den eitlen Regierungseintritt der Frau Meinl-Reisinger, die hat gesagt, ich möchte einmal Außenministerin sein. Schau, die ist ja gerne in Ausseeum und hat Rogen in Heisel. Und da geht es halt dann auf den Asiakirtag und dann sagt grüß Gott, der Feuerwehrhauptmeister sagt, grüß Gott, Frau Außenministerin, grüß Gott, Frau Außenministerin. Und das schmeichelt ihr halt. Und da geht halt der Rest von der Partei, springt über die Klinge. Genau so muss das ja auf den Punkt bringen. Und das ist passiert. Das heißt, die Neos werden scheitern. Die Neos scheitern, und da gebe ich der Philippa recht, nicht am Herrn Veit-Dengler. Sie scheitern am Regierungseintritt. An dem sind sie gescheitert. Und der Herr Veit-Dengler, wie viele andere, sind ja nur das Symptom des gescheiterten Regierungseintritts.
Das ist die Kehrseite der Regierungsmedaille. Dass du eben wirklich als Partei, und das passiert gerade einer kleinen Partei, dass du dann wirklich das Vertrauen deiner Wählerinnen und Wähler verlierst, eben weil es an der Kommunikation mangelt, dass du ihnen eben gewisse Kompromisslösungen erklärst. Und eine Kompromisslösung macht nie Spaß, die macht nie Freude. Aber was wär die andere Geschichte, dass du weiter Opposition machst? Und da weiß auch halt niemand, wie lange das noch gut geht. Und ich möchte nur wo einhacken, bei den, ich nenne es jetzt mal starke Persönlichkeiten, starke Charaktere, die Neos haben. Ja, das haben sie de facto. Sie haben auch hervorragende Redner. Natürlich weiß ich die aber auch gerne. Oder die können sich einfach auch gut in Szene setzen. Und der Veit-Dengler, was mir bei seiner Lösung oder am Ende nicht gefallen hat, und das war auch etwas, was total, finde ich, egoistisch war, es ging ihm eigentlich in seiner Begründung, warum er diese Rede so gehalten hat, wie er sie gehalten hat, nur darum, was er eigentlich dann am Stammtisch verkauft, wie die Leute auf ihn zugehen, was er den Leuten dann als Rechenschaft sagen kann und so weiter. Das verstehe ich prima schon. Aber am Ende des Tages geht es um eine Partei, und Partei ist immer Teamleistung. Das ist immer ein großes Gemeinsames. Und da nimmst du dich nicht heraus und widersprichst der Parteilinie. Nicht auf diese Art und Weise.
Gerhard, man kann die ganze Causa natürlich auch anders sehen. Indem man sagt, die Parteienführung in diesem Land ist wirklich ein Skandal. 340 Millionen für 3 oder 4 so wenige Parteien, das gibt es ja auf der ganzen Welt nicht. 5-mal so viel wie das nächstgrößte Land. Veit-Dengler hat es uns ja gerade vorgerechnet. Ja. Und jetzt ist er wegen seinem Kampf gegen diese Parteienfinanzierung rausgeflogen oder rausgeflogen worden. Das heißt, hier haben wir ein politisches Opfer. Der Orte also kämpft gegen die Parteienförderung. Übrigens mein Applaus dafür, weil das ist ja wirklich der größte Unsinn.
Hast du, ich habe jetzt eine gute Idee.
Ja?
Ich habe jetzt eine super Idee.
Ja, bitte.
Du rufst jetzt den Veit-Dengler nochmal an.
Ich brauche nicht
anrufen. Dann gehst du in dein Handy ein, dann rufst du Sebastian Kurz an, dein Putzi Putzi, das du mal streichelst. Dann rufst du deinen neuen Superstar an, den Stefan Zöchling, und dann schlagst du ihnen vor, sie sollen mit einem Würstelwagen quer durch Österreich fahren und eine neue Liste gründen.
Das, glaube ich, hat er nicht vor.
Aber genau das wird passieren. So, und es ist ja schön, wie du jetzt bereits den roten Teppich ausrollst und sagst, der Fett Engler ist ein Held aus der Mythensage gegen die Drachen der Parteien, die das Geld der Österreicher fressen.
Aber lieber Herr Groß,
ist ja schön, du machst jetzt ziemlich das schon deine eigene Legende.
Du hast ja da die große Goschen, wie wir wissen. Musst du dich nicht eigentlich empören über diese Parteienförderung? 340 Millionen für drei hinnige Parteien. Eine von den drei hinnigen Parteien ist ja deine FPÖ, die das Geld millionenweise beim Wetter ausblasst für irgendwelche Jubiläen, für irgendeine FPÖ-TV. Das ist ja ein Skandal, wie diese Parteien
so, aber die
in Österreich mit dem Steuergeld umgehen. Ein Skandal ist das.
Nein, das ist der gleiche Skandal wie die Presseförderung. Das ist alles ein Skandal, wie sie alle am Schweinedruck der Regierung sitzen. Das ist ein Skandal. Weißt du was? Ja. Gründ mit den Parteien eine Opfergemeinschaft, dass ich kein Geld mehr habe. Das ist ein Skandal.
Na, bist du jetzt wir fragen, die Parteien
ich bin natürlich.
Weil du ein alter PZE-Korruptionist bist. Dafür, dass die Parteienförderung so weiterfließt.
Wir, das PZÖ, wie du weißt, hatten ja nie Parteiförderung. Na. Das ist Geld vom Gaddafi geholt, mit den Erdölquellen. Ja. Und die Verschwörungstheorien. Ja. Und von der Hypo. Und mit dem Privatjet haben wir es immer geholt. Natürlich, so war es ja. Natürlich. Schau, natürlich im Inhalt vollkommen richtig. Der übergriffige Parteienstaat, der in Österreich eine Tradition hat, seit 45 oder seit 46 viel eher und dann seit 48, wo sich Rot und Schwarz alles aufgeteilt hat und in Wahrheit den Steuerstaat, den Volksstaat, also den Staat des Volkes, den Bevölkerungsstaat, als Selbstbedienungsladen missbraucht hat, um sich quasi selbst wie als Unternehmen zu gerieren, das sehen wir. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Da hat der Veit Engler vollkommen recht. Wir könnten bei der Parteiförderung locker, weiß ich nicht, einsparen zig Millionen Euro. Es geht ja nicht nur um die Parteienförderung auf Bundesebene, es geht um die Clubförderung, um die Akademieförderung, alles das noch dazu in neun Bundesländern. Dann die Millionen, die an die Arbeiterkammer gehen, Millionen an die Gewerkschaft gehen, Millionen an die Wirtschaftskammer gehen. Wenn du das auch noch hineinrechnest in die Parteienförderung, dann sind wir ja bei Summen, die für alle unvorstellbar sind. Die Rechnung vom Fettdenker stimmt noch nicht. Dasselbe System hast du in Deutschland auch. Mhm. Ja, da hast du die Arbeitgeberverbände und die Arbeitnehmerverbände, die kassieren auch alle Länge mal Breite. Das ist ein Problem. Ja, ja.
Wir sind in einem europäisch gesehen im Mittelfeld.
Der Parteienstaat, der übergriffige Parteienstaat in Österreich, der ist zu bekämpfen. Und wo der Veit Engler vollkommen recht hat, ist beispielsweise, dass eine Neugründung einer Partei derzeit in Österreich überhaupt verunmöglicht wird, weil man mit dem Spendengesetz in Wahrheit den Parteien verboten hat, selbstständig ökonomisch frei und wettbewerbsfähig Spenden zu lukrieren. Und das ist das Hauptproblem. Inhaltlich hat der Veit Engler recht und weil er inhaltlich recht hat, deswegen ist es auch so schmerzhaft für die Neos. Das ist ja das, was ich dir sagen wollte.
Ja.
Dass es im Inhalt, es ist ungefähr so, wie wenn die FPÖ oder die SPÖ, das ist so, wie wenn die SPÖ den Beppo Muchic ausschließt. Der letzte Gewerkschafter, der noch einigermaßen glaubwürdig durch Sozialpolitik macht, wenn sie den auch noch ausschließen täten, nur weil er halt ein Alpha-Tierchen wäre oder sich nicht unterordnet, dann hätten sie ihren Markenkern zerstört. Ja, ja. Und das passiert gerade bei den Neos. Daher, und jetzt kommt wo noch was dazu, heute ist der Ärztekammerpräsident, der ehemalige aus der Steiermark ausgetreten, da treten jetzt honorige Leute aus. Das sind im Übrigen Leute, die durchaus multipotente waren und ein bisschen gesagt haben, da habt ihr einen 10er und da habt ihr einen 20er und Plakate drucken, die gehen ihnen auch ab. Das heißt, das Manpower geht verloren und am Ende bleibt in Wien so ein kleiner Wasserkopf über mit der Domina, also der Polit-Domina, mit der Frau Meindl-Reisinger, die dort jetzt züchtigt mit ihrem Knaben da, mit dem Herrn Janik Schetti und das sind halt Berufspolitiker. Wo war die Frau?
Ich möchte nur ganz kurz, du hast mit dem Beppo ein Beispiel gebracht. Auch der Beppo hat gestimmt, Muchic hat einmal gestimmt, schon gegen die Parteilinie. Ja? Das kann so eine Partei aushalten und tragen, weil er ja ein absolutes Zugpferd ist. Und ja, es geht ja. Prinzipiell war ja das, was er gemacht hat, nicht falsch. Und auch eigentlich hätte er im parlamentarischen Ablauf, in dem Prozess, alles, was er eingefordert hat und auch dieses auf getrennte Abstimmung und so weiter, das ist ein normaler parlamentarischer Prozess. Also das war, juristisch gesehen war es nicht verkehrt. Man hätte es nur besser absprechen müssen, weil in, und da wirst du mir auch recht geben, strategisch nützen das normalerweise auch Parteien, um eigentlich mit etwas nicht mitzugehen, wo sie nicht dahinter stehen. Das heißt, das hättest du eigentlich auch eine wirklich ein ja, guter Clubdirektor, gute Clubdirektorin.
Hinter diesem Parteiführungs-
eine gute Clubdirektorin, guter Clubdirektor hätte das strategisch genützt, wenn es ehrlich kommuniziert worden wäre. Hätte er im Vorfeld
hat das gibt's im
hast du vollkommen recht. Weißt du, was ein guter Clubobmann gemacht hat? Ein guter Clubobmann hat gesagt, ja, wir haben im Club massive Probleme mit dem Budgetbegleitgesetz. Symbolisch stimmen vier Mandatare von uns dagegen. Das koordinierst du vorher in der Regierung und damit ist die Geschichte erledigt.
Genau.
So bleibt über,
ganz
dass der Herr Babler und der Herr Stocker durchtrat haben. Wahrscheinlich der Herr Stocker nicht mit dem Herrn Babler, war es wurscht, ob der Herr Denker dazu aber die ÖVP hat gesagt, das ist ein Koalitionsbruch. Genau. Im Koalitionsvertrag steht, ihr müsst alle zustimmen. Und dann hat die Beate gesagt, Veit-Denkler muss gehen, der muss gehen. So, und das ist das Problem, das siehst du, sie beherrschen auch Politik nicht.
Taktik.
Weil das, was ja die Philippa gerade sagt, das war ja die richtige Taktik gewesen.
Philippa, weil so kannst du dich auch als kleine Partei in einer Koalition exponentieren und abschließen.
Hat der Veit-Denkler inhaltlich und sachlich recht, ist die Parteienförderung in Österreich ein Skandal und gehört die dringend mindestens halbiert, so wie es die NEOS ja immer gefordert haben.
Mindestens halbiert. Das ist eher erstens unmöglich. Parteienförderung ist hoch. Ja, wir sind im gehobenen Mittelfeld. Am Ende braucht es aber eine gewisse Parteienförderung. Ob die jetzt zu hoch ist? Ja, tendenziell ja. Die Kompromisslösung in diesem Fall war aber, und das, noch einmal, es müssen drei Parteien zu einer Lösung kommen. Und die Kompromisslösung war, dass sie nicht erhöht wird. Na das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber du hättest das trotzdem anders angehen müssen. Ja? Und ich weiß, ich glaube, das war Parteienförderung also aufgrund der Dringlichkeit anderer Themen nicht an erster Stelle.
In Österreich,
nein, ich sage, sie ist zu hoch, aber es ist definitiv nicht ein Thema, das in der Dringlichkeit jetzt gerade, wir haben ganz viele andere Probleme.
Nein, ich finde schon, dass das sehr dringlich ist, wenn allen Leuten das Geld aus der Tasche gesackelt wird, den Pensionisten, den kleinen Teilzeitfrauen, die Teilzeit arbeiten müssen, etc. Und dann schupfen sie die Parteien das Geld in die Hosentasche. Das Allergrößte ist ja die FPÖ. Vielleicht kannst du mir als FPÖ-Sprachrohr kurz einmal sagen, wie wird denn das werden? Diese Partei hat ja die Frechheit, im Parlament zu sagen, dass sie gegen die Parteiförderung ist, ja? Wird aber in Kürze den Löwenanteil der Parteienförderung, nämlich weit mehr als 100 Millionen, kassieren. Kannst du mir das erklären? Und kannst du mir eigentlich sagen, wird die FPÖ dann sagen, wir halbieren die Parteienförderung oder wir deckeln sie runter auf 100 Millionen oder werden die schön brav einkassieren?
Weißt du, was ist total spannend? Der Kampf gegen die Parteienförderung ist erst seitdem intakt und ich kenne die jetzt schon seit 7, 8 Jahren, aber so eine Wutrede, eine Brandrede gegen die Parteienförderung hältst du erst seitdem die FPÖ stimmenstärkste Partei geworden ist. Also wie deine roten Genossen gefressen haben, sich die Wämste so voll, die Zellulitis am Arsch von Stärke ausgespritzt, hast du gesagt, ist alles kein Problem, die Partei, das ist die Demokratie, die muss leben. Also wie deine Freund, der Kurz,
der völlig
der Kurz 2017, 35% kassiert, war der vollkommen wurscht, aber jetzt, wo der Kickel die FPÖ plötzlich an. Das finde ich schon spannend. Über 80 Jahre sind euch die Instrumente des korrupten Parteienstaates vollkommen wurscht, solange Rot und Schwarz dick, fett, schier, unansehnlich waren, gefressen wie die Schweine, alle am Futterdruck. Da war euch das alles wurscht. Aber jetzt, wo die FPÖ plötzlich auf Platz 1 ist, jetzt seht ihr alle Reformeifer. Nein, ich finde es ja großartig. Da siehst du FPÖ
wie... 30 Jahre. Mach deine Ohren auf.
So.
Und Punkt 1 und Punkt
2. Nein, ich sag's dann nur bei dir.
Die Frage war, deine sauberen blauen Parteienfreunde, werden die nur jetzt groß dagegen
durchschauen?
Oder werden sie, wenn sie an der Regierung sind, diese Parteiförderung halbieren?
Ich möchte dein Zielfernrohr wieder ein wenig nachjustieren, weil offenbar ist das komplett verschoben durch die Hitze. Also du bist echt ein Klimaopfer geworden.
Ich glaub eher du.
Also SPÖ und ÖVP werden vor 1,5 Monaten dabei ertappt, dass sie die höchste Parteienförderung in ganz Europa noch einmal um 3% erhöhen wollen.
So ist es.
Weil die fetten Schweine noch immer nicht fett genug sind, wollen sie den Mastbetrieb noch mehr in die Höhe treiben.
Genau.
Du machst heute, zwei Monate später, der FPÖ, die im Parlament gegen die Parteienförderung eintritt und auch nicht mitgestimmt hat, plötzlich den Vorwurf, dass sie Wahlen gewinnt. Na, finde den Fehler. Nein, ich finde es ja großartig, was du da gerade anziehst. Aber ich mache mir langsam Sorgen. Vielleicht trinkst du Wasser zwischendurch.
Ob sie das Geld
vielleicht trinkst du ein bisschen Wasser.
Oder ob sie die Parteienförderung reformieren wird, wenn sie
an sie wird, Regierung. Sie wird, wenn sie in der Regierung ist, wird sie die Parteienförderung reformieren. Und sie wird jetzt gemäß diesem Parteiengesetz, so, das die FPÖ niemals
auf,
beschlossen
hat,
aufgrund Entschuldige, in der Steiermark, dort, wo die Freiheitliche Partei regiert, wurde die Parteienförderung um 15% gekürzt.
15?
Ja, entschuldige.
Ja,
um 15% hat Mario Kunasek, wo er regiert, Verantwortung trägt als Landeshauptmann, die Parteienförderung in der Steiermark um 15% reduziert. So, Rot und Schwarz wollten 3% erhöhen, Mario Kunasek senkt es um 15%. Da geht es ja jetzt um die Parteienförderung, nicht, dass man, das möchte ich jetzt auch noch bei der Gelegenheit sagen. Du tust ja so, das sind virtuelle Summen im Geldspeicher von Dagobert Duck.
Genau
so ist nicht so. Sondern da werden Mitarbeiter zahlt, da werden Mitarbeiter zahlt, da werden Büros zahlt, da wird Infrastruktur finanziert, da wird Wahlkämpfe. Ja, aber das FPÖ-TV hat ja im Gegensatz zum SPÖ-TV, das mir offenbar schon eingestellt worden ist, immerhin ein paar hunderttausend Seher. Was hast du da für ein Problem?
Dass da Millionen verblasen werden.
Warum werden die verblasen? Das ist das Einzige. Das FPÖ-TV wird am Ende in einem Jahr warten, bis die Medienpolitik vom Herrn Babler Früchte trägt. FPÖ-TV wird das einzige gesunde Medienunternehmen Österreich sein am Ende. Ja, ist ja so.
Das stimmt. Ja. Okay, so, das war Gerhard Groß, wie er lebt und lebt, goschert wie immer. Ja, ein bisschen verrückt wie immer, aber das kann man ihm ja gerne nachsehen. So, kurze Werbepause und dann kommen wir zurück. Und wenn er schon so in Rage ist, müssen wir dann ein bisschen über die FPÖ diskutieren, aber natürlich auch über Dagobert Stocker und Dagobert Babler. Wir sind gleich wieder da.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, Schlag den Groß am Montagabend, und zwar schlägt den Groß heute Philippa Beck statt der Eva Schütz hier. Freut mich sehr, Philippa. Man muss dazu sagen, Philippa, lange Zeit, 5 Jahre lang, unabhängige Abgeordnete, man sagt auch wilde Abgeordnete, aber das passt ja nicht ganz zu dir, muss man ehrlich sagen. Also unabhängige Abgeordnete, da redet man dann gleich drüber, was ein unabhängiger Abgeordneter bewegen kann. Davor sehr engagiert in der FPÖ tätig, unter anderem familiär, wie wir wissen. Auf der anderen Seite, Gerhard Großner, da braucht man nicht viel dazu sagen, ja, der Bartwisch der FPÖ oder das Sprachrohr oder wie man ihn bezeichnet will. Okay, also, Philippa, wir fangen mit dir mal an. Du kommst ja aus der FPÖ.
Oder wir.
Philippa, du kommst ja aus der FPÖ. Ja? Und dann hast du dich von dieser Partei im Streit getrennt. Und
ich
hast ein FPÖ-Mandat zu einem unabhängigen Mandat gemacht oder wurdest zu einem unabhängigen Mandat gemacht. Ja? Wie siehst du denn jetzt aus einer gesunden Distanz, ja, mittlerweile hast du ja deine Politkarriere beendet und bist wieder in der Privatwirtschaft tätig, wie siehst du denn heute die FPÖ? Sind die zu Recht Nummer 1 und sind die jetzt dort angelangt, wo du sie eigentlich immer erwartet hast? Oder sind die jetzt über alle Maßen, sagen wir mal, besser, als sie eigentlich sein sollten, weil es so viel Proteststimmung im Land gibt?
Also die FPÖ kann sich selber nicht besser machen, als sie eigentlich sein sollte, sondern das ist immer das Vertrauen, das du dir erwirkst, oder halt die derzeitige politische Lage. Das ist eine sehr philosophische Frage, also wirklich.
Immer. Wir sind da Philosophen.
Ja, Wahnsinn. Mhm.
Ja?
Am Ende sind sie zu Recht auf Platz 1.
Zu Recht.
Wenn du die Frage wieder zweiteilst, zu Recht, ja, weil einfach politisch momentan vieles im Argen liegt und vieles übersehen wird und einfach auch Politik nicht mehr so gestalterisch eingreift, wie es eigentlich sein müsste, nämlich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Ja? Und auf der anderen Seite zu Recht, ja, weil es einfach eine wirklich völlig falsche Performance gibt von wirklich wichtigen und auch handelnden Personen, die derzeit in der Politik sind. Und die Leute fühlen sich einfach nicht mehr gut aufgehoben, die fühlen sich nicht mehr verstanden, nicht mehr gehört. Und diese Bürgernähe, auch wenn sie jetzt stimmstärkste Partei sind, die ist der FPÖ noch nie und auch jetzt nicht verloren gegangen. Und das ist etwas, was essentiell für Politik ist. Du musst diese Bürgernähe leben, du musst das wollen, du musst zuhören können, du musst aufgreifen, was sind die Nöte, was sind die Ängste. Und du darfst wirklich nicht das Gefühl, diese Bodenhaftung verlieren.
Das tut die FPÖ.
Natürlich tut sie das, sonst wäre sie nicht die stimmstärkste Partei.
Und Herbert Kickl ist sozusagen der perfekte Frontmann der FPÖ. Kann der Kanzler, kann Kickl Volkskanzler?
Ja, möchte er Kanzler sein? Das ist die eigentliche Frage, die sich stellt. Nicht, ob er es kann. Möchte er das
an dich?
Machen?
Ja,
möchte er die FPÖ-Regierungsverantwortung übernehmen?
Ihn ja gut.
Es ist, nein, ich kenne ihn nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also möchte er deiner Meinung nach Volkskanzler
sein? Kann ich nicht beurteilen. Wir haben da, Alter, du sagst ja, wir haben ein Sprachrohr, das ist.
Du glaubst ja also, eher, dass er nicht Kanzler sein möchte.
Ich glaube ganz ehrlich, dass es momentan keine Partei, also du tust dir momentan auch keinen Gefallen, in eine Regierung zu gehen. Ja? Momentan ist nicht politisch nicht sehr viel machbar. Es ist dennoch aber so, dass es vielleicht einer FPÖ besser gelungen wäre, zuzuhören.
Das heißt, du sagst, er will eigentlich gar nicht Kanzler sein, der Kickl, und er hat sich sozusagen freiwillig verdünnisiert.
Ich glaube, dass es möglicherweise zu keiner Konsensfindung gekommen ist bei den Regierungsverhandlungen.
Ja, genau, ja. Also er will nicht Kanzler sein. Oder er will Kanzler sein, aber nur nach seinen Regeln.
Naja, das will ja prima jede Partei. Jede Partei, die den Kanzleranspruch stellt, möchte das nach ihren Regeln tun.
Und?
Aber die Gegebenheiten, die waren nicht da. Für keine Partei bei den Regierungsverhandlungen. Das heißt, du musst auch
und warum
wieder...
Ich glaubst
das wird
du,
mein Schlagwort
ist der
für die Sendung,
nicht
eine
Kanzler
Kompromisslösung.
Geworden, weil ich kenne ja jemanden aus deiner persönlichen Vergangenheit, der hätte den Kanzler mit Handkuss genommen.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Meine deinen Ex-Mann.
Ja, ja, das, ja? Das habe ich gut kombiniert. Da wüsste ich jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher. Es ist immer so schwer
du bist ja
zu
nicht
sagen,
sicher,
hätte,
dass
hätte.
Der HC Strache den Kanzler genommen hätte, wenn er ihn haben hätte können.
Unter den Umständen? Man muss wirklich schauen, was ist die Gegebenheit und wo tue ich auch meiner Partei momentan einen Gefallen. Am Ende des Tages trittst du aber zu einer Wahl an, das habe ich vorher schon gesagt, um Verantwortung zu übernehmen. In der Pflicht bist du.
Aber du warst ja seine wichtigste Beraterin. Hättest du ihm geraten, den Kanzler zu nehmen in der Situation, wo der Kickl mit Stocker verhandelt hat, oder hättest du gesagt, lass das lieber bleiben?
Ich kenne die Verhandlungsdetails nicht.
Na, aber so wie du es gehört hast. Hättest du eher abgeraten oder hättest du eher zugeraten?
Es hätte dann keinen Dritten gebraucht.
Ja, genau.
Also wäre es, denke ich, ich bin immer ein Fan davon, auch wenn das, wenn man da vielleicht sagen kann, okay, demokratiepolitisch ist es schwierig und so weiter. Ich bin nie ein Fan davon, wenn es zu viele Parteien in einer Regierung gibt, weil da ist einfach die Lösungsfindung ist
aber
eine schwierige.
Aber diese Zweierkoalition Blau-Schwarz,
eine Zweierkoalition ist grundsätzlich leichter zu führen.
Du hättest FPÖ, ÖVP für gut gehalten.
Man kann nicht
warst
in die
ja
Zukunft
schon mal drin
schauen,
in so einer Regierung.
Man kann politisch nicht in die Zukunft schauen. Die damalige Regierung, die war gut. Die hätte auch viel bewegt. Trotzdem kannst du kein Löschpapier drüberlegen und sagen, okay, in Zeiten wie diesen, das ist halt alles immer schwierig zu sagen.
Mein liebes blaues Sprachrohr mit blauem Swimmingpool. Ja? Sag mal, hat der Herr Kickl möglicherweise hier eine große Chance vergeben und hätte er die Chance nützen sollen und hätte er den Volkskanzler machen sollen, wird er derzeit noch immer an vielen Stammtischen diskutiert. Hätte er das damals nicht nehmen sollen und würden wir dann heute nicht anders dastehen?
Also selbst jene wenigen in der FPÖ, die voriges Frühjahr gemeint haben, Herbert Kickl hätte in die Koalition eintreten sollen und es wäre ein schwerer Fehler gewesen, dass Herbert Kickl den Kanzlertitel und das Kanzleramt nicht an sich herangerissen hat, sehen jetzt in ihrem bescheidenen Radius, in ihrem intellektuellen, dass Herbert Kickl eigentlich ein Prophet war. Warum? Und jetzt kurz ins Detail. Es wurde verhandelt. Das Finanzministerium hat nicht die realen Zahlen über das Budget über Wochen trotz mehrmaligen Nachfragen herausgegeben. Herbert Kickl hat sich verpflichtet, einen Brief nach Brüssel zu schicken mit seiner Unterschrift, um das Defizitverfahren von Österreich abzuwenden. Das heißt, er hat sich sehr weit hinausgelehnt. Er hat mit seiner Unterschrift bereits verbrieft, ich übernehme Verantwortung, ich will das Defizitverfahren abwenden. Nach der Unterschrift dieses Briefes vom Defizitverfahren bis zum Platzen der Verhandlungen hat sich ergeben, dass das Finanzministerium nicht geliefert hat. Und diese Zahlen, die es geliefert hat, nachweislich falsch waren. Für einen Blinden ersichtlich falsch waren. Falsche Prognosen, falsche Schuldenstände und. Damit war für Herbert Kickl klar, die ÖVP serviert eine Mogelpackung. Das ist eine Blackbox. Black wie die ÖVP, das ist eine finanzpolitische Blackbox. Der zweite Punkt war, Herbert Kickl wollte das Innenministerium haben, das wollte die ÖVP nicht. Stichwort Bilnacek. Wir wissen auch, warum sie es nicht wollte.
Warum?
Sie wollte nicht, dass Freiheitliche in dem Innenministerium Verantwortung übernehmen. Das Innenministerium ist die verlängerte Werkbank des österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes. Das ist Mittelleiter.
Sie wollte nicht, dass Freiheitliche den Keller ausräumen.
Genau so ist es. Ja? So, und damit war für Herbert Kickl klar, die ÖVP hat den Ernst der Situation ihrer Abwahl noch immer nicht verstanden, sondern pokert. Und er hat dann einen entscheidenden Satz gesagt, der nicht unspannend war. Ich will mit der ÖVP regieren, aber ich will nicht wie die ÖVP regieren. Und er musste erkennen, dass sich die ÖVP trotz Wahlniederlage im Kern, in ihrem Wesen, in ihrem Fanatismus als Beutegemeinschaft nicht geändert hat. Mhm. Und daher muss ich sagen, unabhängig, ob er jetzt wollte oder nicht wollte, die Entscheidung, mit dieser Truppe, unter diesen Voraussetzungen und unter dieser Falschheit nicht zu operieren, war gescheit. Und jetzt erzähle ich dir etwas, Philippa, das du genauso gut kennst.
Ja, aber gut.
Ich bin zwischen 2000 und 2000, es ist ja mal für unsere Zuseher vielleicht durchaus wichtig, interessant, einmal ein bisschen Information zu hören. Zwischen 2000 und 2005 Pressesprecher vom Herbert Haupt. Mhm. Die Österreichische Volkspartei hat nicht versucht, den Herrn Gusenbauer die Wähler abspenstig zu machen. Sie hat nicht versucht, gegen die Grünen zu agitieren. Sie hat in der eigenen Regierung versucht, den eigenen Koalitionspartner zu spalten, die FPÖ. Und dieselbe ÖVP, die Intriganz mit der Muttermilch bei der JVP aufsagt, hat dann 2019, obwohl sie deinem Mann versprochen haben, sie setzen die Koalition mit dem Norbert Hofer und dem Herbert Kickl fort, an dem Samstag des Rücktritts des Heidens Christian Strache, die gesamte Koalition gesprengt, die FPÖ über die Klinge springen lassen und dann bei einer Neuwahl mit den Grünen weitergemacht. Und das ist das Wesen der ÖVP. Und daher hat Herbert Kickl komplett richtig gehandelt, solange du diese scheinkonservative Hundstruppe nicht...
Wie bitte?
Diese scheinkonservative, verlogene, opportunistische Hundstruppe.
Hallo.
Der Staat missbrauchte sein eigenes Eigentum, der einen Deep State errichtet hat, die Menschen verachtend, zynisch mit ihren eigenen Mitarbeitern, mit Beamten in dem Land umgeht, die alles, was nicht nied- und nagelfest ist, missbraucht. Gegen die Ermittlungen gibt es wegen Bildung noch den Mafia-Paragrafen.
Okay,
ja, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja. Die Ermittlungen gibt es noch immer. Ja. So, dass du dieser ÖVP nicht über den Weg trauen kannst, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, war klar.
So, jetzt einfach. Diese Hundstruppe, wie du dich ausdrückst, bitte etwas gewählter.
Es ist geht. Ja auch in der Partei, ja? In der ÖVP also, selbst so, dass es oft dazu gekommen ist, dass ein Führungsanspruch sich einfach geholt wurde. Ne? Und nicht,
Sie sind nicht paktfähig, Philippa. Als ich 1992 politisch aktiv wurde unter Jörg Haider, ich war in den 90er Jahren Gemeinderat in Deutschlandsberg. Wenn du mit einem roten Bürgermeister oder einem roten Funktionär was ausgemacht hast, hat es gehalten. Auch wenn der Rote gesagt hat, ich mag dich nicht als Freiheitlicher. Es hat gehalten. Mein Erlebnis seit 35 Jahren ist, egal was du mit der ÖVP ausmachst, es hält nicht, weil sie keine Ehrenmänner sind.
So,
Ehrenmenschen. Nein, da schreibe ich jetzt in meinem Buch ausgemerzt, der tote Scheinkonservative.
Diese Hundstufe,
jeder Rote ist mir am Arsch lieber als ein Schwarz an der Hand.
Moment.
Naja, ist ja so.
Gut. Also diese Hundstruppe diese Hundstruppe steuert ja auf eine neue schwarz-blaue oder blau-schwarze Koalition. So ist ja eindeutig so.
Das sehe ich nicht so.
Nein, das sehe ich nicht so.
Sondern?
Ich sehe derzeit, dass die ÖVP auf ihr eigenes Ende zusteuert. Wie du weißt, schreibe ich gerade mein Buch Ausgemerzt, das Ende der Scheinkonservativen, am Beispiel von Friedrich Merz, aber auch von Christian Stocker.
Wieder ein bisschen Werbung untergebracht?
Ja. Nein, das kommt am 25. August in den Handel. Und erkläre dort, dass ÖVP in Österreich wie Union in Deutschland das Ende der Christdemokraten in Italien nehmen. Es ist vorbei, es ist ausgemerzt, es ist zu Ende. Am Ende wird sich die ÖVP in Österreich nur mehr auf Niederösterreich konzentrieren. Und selbst dort kann es da passieren, dass der Udo Landbauer wie ein Pfitschipfall an der Hanne Mikl-Leitner vorbeirauscht.
Weil schaut der jetzt so aus.
Weil der einfach gut ist. Das ist ein toller Bursch, der macht das gut. Und in Salzburg werden sie verlieren, in Oberösterreich werden sie verlieren und in Kärnten spielt es keine Rolle mehr. Und in der Steiermark, jetzt darf ich das sagen, und in der Steiermark liegt die Frau Kohm in der Landeshauptmann direkt Frage bei 13%.
Gut.
13%!
Schau dir gerade an, nimm die letzte Wahl her.
Lieber, der Herr Kanzler liegt auch noch bei 12% zu deiner
Ja, dann gratuliere, da kennen Sie erst allem Dudl Trachtenberg in Auftritten, der Stocker, die Frau Helga Kromp, und können sie die Hand geben und sagen, super, 13%. Das ist aber die Partei, die noch vor 5 Jahren unter Sebastian Kurz 36% gehabt hat.
Ich sag's ja nur bei der Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP, ob mit Kurz oder ohne Kurz, eine schwarz-blaue Koalition.
Ich gehe einmal davon aus, dass noch sehr viel Wasser über die Donau rinnt, dann warten wir, bis der Wahltermin kommt, bis es die Bude in die Luft jagt, dann schauen wir, wer alles antritt, dann schauen wir, ob der Herr Zöchling antritt, ob der Kurz antritt, ob der Herr Veit-Dengler antritt, dann schauen wir, wer dort alles sich aus der Deckung wagt. Du wirst dann die Fantasie wieder in die Ohrwasche zupfen, weil dann ist der, schießt er wieder die Milch in die Brust ein und sagt, das ist so schier, das ist der Basti. Weil die kennen ihn ja.
Veit-Dengler, glaubst du?
Natürlich tritt er an.
Ich glaub's.
Naja, logisch. Das wer sind alles die sendungsbewussten Leute, glauben sie können Parteigrenzen. Das gehört ja auch eins dazu.
Du glaubst nicht an Schwarz-Blau. Du glaubst nicht an Schwarz-Blau.
Ich glaube, Schwarz-Blau, Blau-Schwarz kommt nur dann, wenn die ÖVP so gedemütigt ist und so am Ende ist, dass sie sich selbst erneuert und reformiert und dass man mit der Truppe echt zusammenarbeiten
kann. Was glaubst denn du?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Glaubst du, dass das, was du ja erlebt hast als Lebensgefährtin, dass das jetzt unter neuen Vorzeichen, so wie du dir es ja gewünscht hättest, nämlich als Blau-Schwarz, jetzt wiederkommen wird mit einem Kickl als Kanzler? Ist das die nächste Regierung, Blau-Schwarz?
Also ich glaube, dass bis dahin noch sehr viel Zeit vergeht, dass da auch politisch eine Dynamik da ist. Und ich glaube, dass spätestens seit Ibiza man nicht mehr eine Prognose wagen kann. Weil da kann so schnell sich alles drehen. Und wie der Gerald gerade gesagt hat, also 2 Legislaturperioden zuvor war Sebastian Kurz mit der ÖVP die stimmstärkste Partei in diesem Land. Ja? Und dass die ÖVP so runterrauscht, ja, das ist eigenes Zutun. Und das ist am Ende des Tages auch das, wo du sagst, okay, ich schaue nicht hin. Wo sind wirklich die Probleme? Das ist halt fatal, weil das rächt sich. Und deswegen weiß ich nicht.
Also glaubst du an Blau-Schwarz oder glaubst du nicht an Blau-Schwarz, wenn du sagst, die ÖVP wird es kurz oder lang eh nicht mehr geben?
Also nach der letzten, also ich nehme einfach nur die letzte Wahl her, die es gegeben hat, ja, auch wenn es mit Graz, und da gab es die ÖVP dann de facto eigentlich, kann man sagen, nicht mehr. Ja? Also die hat so viel verloren, wieder mal. Also die Tendenz ist eine andere.
Dort gab es vor allem die SPÖ nicht mehr. Was wird denn aus der SPÖ werden? Du bist ja auch bei der SPÖ relativ gut vernetzt. Was hörst du denn aus dieser
Aber die
Partei?
SPÖ schaut ja hin, zumindest in Graz, nach der Wahl. Die ist dabei, Konsequenzen zu ziehen und einen Erneuerungsprozess zu wagen. Ja gut, aber besser du löst dich auf oder du schaust, Max Lercher hat sofort, glaube ich, die Clubsitzung einberufen und hat gesagt, okay gut, da muss es jetzt Konsequenzen dafür geben. Und das ist etwas, das erwartet sich halt jeder, egal ob du die Partei gewählt hast
da
oder nicht. Aber
nicht
politisch muss es Konsequenzen für Scheitern geben.
Wenn es so weitergeht? Müssten Sie sich nicht auf Bundesebene auch schon langsam auflösen?
Die ÖVP oder die SPÖ?
Die SPÖ.
Ja, auf Bundesebene müssten Sie hinschauen, aber das ist halt auch wieder schwer, weil in einer Regierungsverantwortung kannst du nicht großartig eine Parteierneuerung wagen. Du kannst versuchen, die Partei zu einen, aber du kannst jetzt nicht zulassen, dass deine Partei völlig zersprengt wird. Ja?
Gerhard, alles schwierig. Sollte sich die SPÖ auf Bundesebene auch auflösen? Glaub, oder ist Graz genug an Auflösung?
Aber schaut, das ist die Frage, ob den aktiven Schritt setzt zur Auflösung, zur Selbstauflösung, oder ob es nicht ohne dies die Geschichte erledigt. Also ich weiß jetzt, ob es einen aktiven Schritt zur Selbstauflösung braucht. Politisch ist sie selbst aufgelöst. Politisch ist Andreas Babler das Symptom. Er hat nicht alleine geschuld, das sage ich auch bei der Gelegenheit. Allein ist er nicht schuld. Aber er ist das Symptom einer untergehenden Sozialdemokratie. Vor 30, 40 Jahren haben sie noch ihre Kriege gefochten und Arbeitnehmerrechte, das Proletariat hoch, der Krieg um den kleinen Mann. Da haben sie gegen den Jörg Haider gefeitert um die Oberhoheit auf den Stammtischen. Wer hat die Föstmitarbeiter? Das war der alte Krieg vor 30, 40 Jahren.
Um die Pensionisten?
Das ist um die Pensionisten, auch der alte Krieg. Pensionistenbriefe.
Um die Frauen.
Franitzky, um die Frauen, um alles, um die Homosexuellen. So. Und heute ist es komplett anders. Also, die Pensionisten sind längst bei der FPÖ. In Masse. Ja. Die Arbeitnehmer, die arbeiten, egal ob sie Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind, sind in Masse bei der FPÖ. Angestaubt, abgerammt. So, die Homosexuellen, die Minderheiten schon, und die Frauen sind mittlerweile auch schon bei der FPÖ, weil sie sagen, die Islamisten, die Sozialisten reingeholt haben, die wollen uns an den Kragen. Mhm. Das ist die in der Sicherheit, Migrationspolitiker werden sie. Das heißt, die SPÖ ist mittlerweile entkernt um alle ihre Wähler, hat 15%, ist eine Partei, die unter Kreisky mehr als 50% hatte, jetzt 15% und wird immer mehr zu einer Spartenpartei. Was ja durchaus spannend ist. Also wenn jetzt die SPÖ mit den 15% ein Alleinstellungsmerkmal findet, ein bisschen sucht und sagt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, ja, hat er die Chance, super zu überleben und vielleicht wieder zu steigen. Jetzt kommt es aber dazu, dass diese SPÖ nach wie vor geistig in der guten alten Zeit der Massenpartei, der Volkspartei verhaftet ist, jedem es recht tun will, selbst denen, die es die letzten Öffi eingeholt haben, soziale Gerechtigkeit, Migrationspolitik, und daher nicht mehr realisieren kann. Und der Herr Babler, bei aller Wertschätzung, was ich dem Herrn Babler schon alles ausgerichtet habe, er ist nur das Symptom. Er ist in Wahrheit das Symptom, aber er ist nicht die Krankheit. Die Krankheit, von der die SPÖ befallen ist, ist eine viel schlimmere.
Ja, lieber Herr Groß, jetzt bitte ich am Schluss noch ein bisschen um Sensibilität. Wenn es leicht geht, Philippa kriegt schon einen Hustenanfall. So,
hat sich verkürzt.
Ein bisschen Sensibilität, nein, viel Sensibilität. Denn es hat ja viele gegeben, die gesagt haben, in der SPÖ Matterbauer sollte übernehmen von Babler. Und jetzt heute die Schocknachricht: der Finanzminister Matterbauer hat Krebs und hat aber die Kraft und den Kampfgeist und den Einsatzwillen und die Disziplin zu sagen, ich mache weiter. Ich bleibe Finanzminister und mache meine Chemotherapie nebenbei. Jeder, der mal sowas erlebt hat, kann sich in etwa vorstellen, was das für eine Kraftanstrengung ist. Was sagst du denn da dazu? Also, kann man mit einer Chemo weiter Finanzminister bleiben?
Also, ich bin dann doch schockiert. Matterbauer ist ein junger Mensch, in Wahrheit. Na, ja, entschuldige, ich bin jetzt ab bald 50. Also, jung, wir sind ja alle keine 20 mehr. Und es tut mir für ihn sehr leid, so eine Diagnose zu bekommen, wie es mir für alle leid tut und die Einschläge auch immer näher werden, solcher Krebserkrankungen. Freunde, die plötzlich oder eine Krebserkrankung haben. Also, es ist eine ganz schwierige Situation, auch für Matterbauer. Ich wünsche ihm allen Mut der Welt. Ich finde es großartig, dass er weiter tut.
Das,
ja, ich hab, wenn er sich imstande fühlt, wenn er kämpft, wenn er auch sich von seiner Krankheit ablenkt, wenn er eine Zukunft... Ich halte ihn echt für keinen guten Politiker, ich halte ihn auch nicht für einen schlechten Finanzminister, aber das tritt jetzt alles in den Hintergrund. Sondern da geht es um seine Gesundheit, und wenn er kämpft und wenn er auch seinen Job als Art des Kampfes gegen die Krankheit sieht und hier aus einen Ehrgeiz entwickelt, einen Lebenswillen, einen Willen, gesund zu werden, wer bin ich, dass ich ihm was anderes empfehlen würde? Ganz im Gegenteil. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich weiß genügend Menschen, die nicht in der Lage sind, während einer Krebserkrankung einen Beruf nachzugehen. Und ich kenne aber genügend Menschen, vor allem Freiberufler, Ärztinnen, Rechtsanwälte etc., die gesagt haben, gerade der Job hat mir geholfen. Die wollten nicht zwei Monate lang nur immer warten drauf, am Morgen habe ich wieder die Chemo, am Morgen in der Früh muss ich wieder reinfahren ins Spital, sondern die das echt gebraucht haben in einer schwierigen Zeit, auch möglicherweise als Ablenkung. Das heißt, ich wünsche ihm von Herzen,
Philippa,
ehrlich gemeint, alles Gute.
Kann man mit einer Krebstherapie, mit einer Chemo weiterhin voll inhaltlich mit Volleinsatz Finanzminister bleiben?
Also du musst das in der Frage, würde ich es jetzt runterbrechen, auf den Patienten selber. Wenn der Patient sich wohlfühlt und sagt, diese Rolle traue ich mir zu, und ich traue ihm durchaus zu, dass er dieses Verantwortungsbewusstsein hat, dass er sagen kann, okay, ich habe diesen Therapieplan, auch die Ärzte, die wissen, was er beruflich macht. Es gibt mittlerweile großartige Therapien, wo du wirklich das, nennen wir es mal, berufsbegleitend machen kannst. Und ich sehe das, wie der Gerald geschlossen hat. Ich sehe das mit der mentalen Gesundheit, ist eine ganz wichtige Stütze im Kampf gegen eine Krankheit. Das heißt, wenn du dich völlig aus dem Berufsleben rausnimmst, dann widmest du dich nur noch der Krankheit. Was macht das mit deinem Verstand? Was macht das mit dir? Du setzt dich eigentlich den ganzen Tag nur mit der Krankheit auseinander. Das bedeutet, dass du mental einen totalen Overload hast damit, dass du, also das klingt jetzt verrückt, aber damit, dass du krank bist.
Also du sagst völlig richtig und alles Gute sozusagen.
Und er kann den Sommer nützen dafür. Und ich finde es mutig und ich wünsche ihm sehr viel Kraft, dass er diesen Weg gehen kann. Und ich bin da auch zuversichtlich, genauso wie er selbst zuversichtlich
Ich habe ein Krebsdrama erlebt in der Politik. Hautnah, ich war Abgeordneter. Das Krebsdrama rund um Barbara Brammer, Gott hab sie sehen. Ja. die dann leider Gottes den Kampf verloren hat. Eine großartige Frau.
Oberhaus auch.
Ich mochte sie sehr, die Barbara Brammer, das war die, die mich Ordnungsruf befreit hat, hat gesagt, beim Groß hat es eh keinen Sinn mehr. Also wir hatten da schon so eine Hassfreundschaft, eine nette. Die Barbara Brammer war sehr schwer krank, ihre Behandlung war sehr schwer und es hat keine Einschränkung ihrer Tätigkeit als Präsidentin gegeben. Sie hat Handschuhe angehabt mit im Sommer, weil sie durch die Chemotherapie Kälte verspürt. Brauchen wir alles nicht diskutieren. Das sind Nebensächlichkeiten. Aber sie hat bis zum Schluss ihren Job ausgefüllt. Also wer bin ich jetzt zu sagen, weil Matterbauer an Krebs erkrankt ist, ihm zu sagen, jetzt muss er zurücklegen. Der weiß ganz genau, wenn er seinen Job nicht mehr erfüllen kann, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der sagt, gut, das war's. Mhm. Und jetzt hat er Therapie, jetzt ist Sommer, er hat die Therapiezeitraum wurde heute bekannt gegeben auf 3 Monate. Das heißt, wenn der Glück hat, hat er das Schlimmste überstanden im August. Die ersten Wochen, wo diese Therapien besonders stark anschlagen. Und ich glaube, ich wünsche ihm toi, toi, toi. Also
gut, also dann wünschen wir ihm jetzt wirklich von ganzem Herzen, ich habe das heute schon mehrfach getan, alles Gute. Ich finde, es ist ein Löwenmut, den er hier hat und Hut ab. Ja. So, kurze Werbepause und dann kommen wir zurück mit einem tobenden Gerald Gross. Dazu gleich mehr.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück. Dritte Runde und letzte Runde in Schlag den Gross. Der arme Gerald Gross hat ein bisschen in der Defensive, macht aber nichts. Zumindest beim Matterbauer
hast du dich eingeschränkte Wahrnehmung oder was ist mit dir? Trink ein Wasser.
Gut, naja, trink ein bisschen Wasser, dann geht's dir besser. Ein, das ist schon in Ordnung. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir mal zum Lieblingsthema von Gerald Gross und das ist leider nicht lustig, auch wenn er derzeit einen Lachkrampf vorspielt. Wir haben ein besonders brutales Beispiel von Jugendkriminalität erlebt übers Wochenende. Ein 12-jähriger Syrer hat mit einem Messer 3 Jugendliche in einem Favoritenpark, 13, 14 und 15 Jahre alt, abgestochen, wie man so schön sagt, oder attackiert, sagen wir mal so, den 15-Jährigen lebensgefährlich verletzt, ja, konnte nicht verhaftet werden, weil er 12 Jahre alt ist. Und man sagt allgemein, ja mei, soll er halt wieder in die Schule gehen, geht alles weiter, wie es ist. Was sagst denn du dazu? Erstens zu dieser Form der Jugendkriminalität, dass ein 12-Jähriger 3 Gleichaltrige absticht. Und zweitens zur Tatsache, dass man den nicht einmal zur Verantwortung ziehen kann.
Also das ist nichts Neues. Das ist auch etwas, wo man definitiv endlich einmal hinschauen muss. Es gibt da unterschiedliche Lösungsansätze, die eigentlich auf dem Tisch liegen würden, die aber dringend zu gehen sind. Weil für mich ist es schon, wenn für mich eine Schlagzeile schon damit beginnt, dass man sagt, Bub, ein 12-jähriger Bub, oder wie auch immer, das, wo man versucht zu relativieren, da ist für mich schon vorbei. Es gibt auf europäischem Boden, sagen wir, sind wir mit Deutschland in einem Mittelfeld, was das Straf- oder die Bestrafungsmöglichkeiten angehen für Jugendliche. Wir haben das gesplittet. Wir setzen da mehr auf diese Resozialisierung und auch den pädagogischen, erziehungspädagogischen Anteil, den die Eltern nehmen müssen. Genau. Dass das Ganze aber seit Jahren nicht funktioniert, das liegt auf der Hand. Und dass man da endlich einmal angehen muss, dass man dieses Problem auch aktiv bekämpft und auch wirklich sagt, okay, gut, da gibt es strafrechtlich eine ganz andere Handhabe, das ist dringend an der Zeit. Du sagst zu mir, Wochenende. Ja, an welchem Wochenende oder wie oft lesen wir denn das jetzt schon? Das ist ja nichts Neues. Da gibt es schreckliche Fälle. Ich erinnere nur an die, ich glaube 10 oder 12 waren es, die freigesprochen wurden nach der Vergewaltigungsgeschichte und Erpressungsgeschichte mit dem Mädchen.
Ja, aber dass ein 12-Jähriger 13- bis 15-Jährige absticht, ist ja trotzdem etwas verhaltensauffällig.
Aber etwas?
Und dass der freigehen darf und wieder heim zur Mama und weiter in die Schule gehen darf?
Es ist beinahe etwas, was täglich passiert. Die Schule muss jetzt mit dem sich auseinandersetzen oder die Eltern müssen sich damit auseinandersetzen.
Die Frau Bauer sagt,
woher kommen
Straffähigkeit und ins Gefängnis mit ihm. Was sagst du?
Ja, also ich glaube, man muss es auf beiden Seiten angehen. Du musst endlich einmal diese ganzen sozialen Einrichtungen, die es dann gäbe, um die Jugendlichen aufzufangen oder auch die Familien zu unterstützen, musst du auch auf einer Regierungsebene oder auf einer politischen Ebene bessere Rahmenbedingungen schaffen. Und auf dem anderen Ansatz würde ich das Alter tatsächlich auf 12 Jahre senken. England hat es vorgemacht, England hat es auf 10 Jahre gesenkt. Du kannst in England ab dem Moment, wo du 10 Jahre alt bist, das 10. Jahr, Lebensjahr vollendet hast, kannst du, wenn du eine schwere Straftat begehst, bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen. Und ich meine, das haben die nicht gemacht, weil es nicht dringend
an der Not war. Du bist dafür, dass 12-Jährige ins Gefängnis gehen. Dafür bist du.
Wenn jemand fähig ist, ein Messer in die Hand zu nehmen und auf Kinder oder auf andere Jugendliche, er hat ja auf andere Jugendliche einzustechen, das bedeutet ja was für den Charakter. Der hat ja eine Persönlichkeit, die sehr gewaltbereit ist. Was willst du mit dem machen? Ihn in die Schule gehen lassen und darauf hoffen, dass die Eltern endlich sich durchsetzen oder
Gesetz
wie auch immer?
Ändern und
wenn sich
schon
die Eltern nicht durchgesetzt haben in den letzten 12 Jahren, sondern die Eltern eigentlich dazu beigetragen haben mit ihrem Erziehungsstil oder wie auch immer, dass er so wird. Natürlich.
Gut. Gerald Groß, normalerweise sagst du ja ab nach Hause, in dem Fall müsste es heißen ab in den Häfen, oder?
Also als ich 89, 91 gleich alt war und in die Schule gegangen bin, hatten wir eine Schulklasse mit 24 Burschen und Mädchen. Von den 24 Schülern in der Hauptschule der Schlanzberg hatten wir einen, nennen wir ihn so, einen Risikofall. Sein größtes Vergehen war, er hat damals mit 14 oder 15 Marihuana geraucht. Ja, das war quasi der Ausfall.
Ja.
Das war der eine der Halbkriminelle.
So, was schließen wir daraus?
Jetzt, 30, 35, 40 Jahre später, haben wir Schulklassen, wo von 25 Menschen, die da drinnen sitzen, 10 oder 15 Totalausfälle sind.
Oder die ganze
und deren
Klasse.
Schlimmstes Vergehen nicht Marihuana ist, sondern Messer, Vergewaltigung, schwere Straftaten gegen Leib und Leben und gegen Eigentum. Und das ist für mich daher der Sukkus unserer Gesellschaft in Österreich und in Deutschland, dass wir nicht zuletzt auch durch diese Migrationspolitik, weil wir sollten ja auch den Migrationshintergrund schön dazu sagen von dem 12-Jährigen und auch von dem 21-Jährigen, der dann noch vergewaltigt war, dass wir heute in einer anarchistischen, in einer rechtlosen und am Ende sogenannten anti-autoritären Gesellschaft leben. Das heißt, der Rechtsstaat, die Politik, auch die Lehrerschaft gezwungenermaßen, darf keine Autorität mehr ausüben. Als beispielsweise vor wenigen Wochen der Herbert Kickl genau auf solche Fälle angesprochen, gesagt hat, vor 40 Jahren hat es halt einmal ein Dachtel gegeben und dann nur mit der Handbewegung, war der Aufschrei groß, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Diesen selben Aufschrei habe ich aber nicht erlebt, wenn eine Lehrerin zwischen der 7. und der 8. Rippe das Messer im Rücken steckt. Dann ist es jedem wurscht. So. Und ich sage, wir zeigen in der Jugend als Rechtsstaat, im Erwachsenenalter als Rechtsstaat für unseren Frieden, für unsere Sicherheit, die körperliche Unversehrtheit, keinerlei Rechtsdurchsetzung mehr, keinerlei Kraft mehr. Der Staat hat aufgegeben. Wir haben kapituliert. Und wir kapitulieren am Ende vor einem 12-jährigen Nachwuchskriminellen, nach einer Mafiose, der weggesperrt gehört und schon auf 20 Jahre. Der geht dann frei um und um und macht bei den Polizisten diesen hier. Das hat er schon mit 11 auch gemacht. Das wird er mit 13 auch noch machen. Mit 14 wird er zustechen, mit 15 wird er ihn umbringen und mit 16 wird er noch einen vergewaltigen, weil er halt seine Haft nicht rechtzeitig angetreten ist.
Die politische Ansage
ist, dass wir uns alle in der Diagnose einig sind. Die letzten 15 Jahre waren ein Verbrechen, weil wir uns, so wie die Alten singen, so brummen die Jungen, diese Fälle hereingeholt haben. Nicht alle, aber viele mit ihrer Sozialisierung, ihrer Mentalität. Tschetschenen, Syrer, Afghanen und, ein paar Türken. Und jetzt wundern wir uns, dass der ganze Häfen in die Luft geht. Und statt die Antwort zu geben, raus aus dem Land, ab nach Hause, remigrieren. Ihr könnt es gern stechen, aber tut es ein bisschen in Kabul oder in Syrien, macht es, was wollt, aber nicht da in Europa, sagen wir, Strafmündigkeit senken auf 12. So, dann wird werde in 2 Jahren dort sitzen, dann wird es heißen, Strafmündigkeit mit 10. Und irgendwann haben wir Strafmündigkeit auf 8. Und wenn das alles nicht reicht, überall Videoüberwachung, überall Bundestrojaner. Am Ende werden wir ja nicht nur die Messer verbieten, sondern die LKWs, weil der 12-Jährige wird sich vielleicht mal in den LKW setzen und einmal gegen einen Weihnachtsmarkt donnern. Tun wir dann die LKWs verbieten. Daher sage ich, wir zugunsten der neuen Not gehen, wo dann sicher die Freiheit einschränkt und auch unsere Freiheit gegenüber jungen Menschen, die einen Fehler machen können, der wird am Ende beides verlieren. Die Strafmündigkeitssenkung, die wir mittlerweile brauchen, ist eine Einschränkung der Freiheit gegenüber jungen Menschen, die tatsächlich nicht immer wissen, was sie tun. Das sage ich auch bei der Gelegenheit.
Liegt doch in der Entwicklung.
Also genau so ist es. So. Und nicht jedes
Soll
Kind.
Jetzt eine Strafmündigkeitssetzung auf 12 Jahre geben? Ja oder nein?
Entweder
ja
wir schieben diese nein. Kinder und diese Eltern im Rahmen der Familienzusammenführung endlich in Kabul oder Damaskus zusammen, oder wir werden noch strengere Gesetze wie bei George Orwell brauchen. Eine Anlassgesetzgebung nach der anderen. Und das seit 11 Jahren. Statt dass irgendeiner mal sagt, ausschieben, aussie! Ab nach Hause! Das sagt keiner!
Wir tun nur mehr
kosmetische Postmortem-Korrektur politisch.
Aber sollte es eine Gesetzesänderung geben mit 12 in Zukunft?
Ja, wir werden nicht umher kommen, natürlich werden wir es brauchen. Das sind Kriminelle. Und das können als Kriminelle behandelt, hat die Philippa recht. Wer ein Messer in die Hand nimmt, ein Messer gegen einen anderen führt, nämlich mit Vorsatz, nicht fahrlässig. Ja? Nicht ein Völler, haben wir halt gespült, abfangen und da ist eine kleine Verletzung passiert oder gebrochene Hand. Nein, vorsätzliche, schwere Körperverletzung, dann gehört der eingesperrt. Ganz einfach. Und dann gehört er weggesperrt, aber nicht in Österreich, sondern in Kabul. Samt seinen Eltern machen wir Familienzusammenführung. Wenn du dir die Eltern auch noch anschaust, kommst du nämlich auch drauf. Einiges am Kerbholz.
Ja.
Da hast du ja eine Mentalität, eine Sozialisierung. Ja, ja, ja. Wie gesagt, nicht alle, aber viele.
Ist so. Gut. Aber die Frage ist ja so einfach und sie ist aber auch so einfach nicht zu beantworten, weil das sind ja mehrere Rädchen, die zu drehen sind. Und dieser Ansatz mit dem, dass man sagt, okay, sie sollen aber in Kabul oder sonst wo, um dein Beispiel aufzugreifen, dann in Haft gehen, das ist ja wieder das Nächste. Du hast ja dann hier bei uns in Österreich die Ressourcenverschwendung. Weil was kommt dann alles noch zu Gericht? Die Gerichte sind sowieso Justiz heillos überlastet. Am Ende des Tages ist das aber Jugendstrafgesetz ein Graubereich. Ja? Das heißt, es wissen Banden wissen um die Jugendgesetze, die wissen um die Strafmündigkeit. Das heißt, das wird ja bewusst teilweise sogar eingesetzt. Ja? Also die teilweise wissen sie es ja wirklich.
Also
ja?
Du sagst, Strafmündigkeit soll gesenkt werden.
So. Aber das bringt eine Menge
aber
andere
aber gleichzeitig auch ab nach Hause. Braucht. Abschiebungen.
Unsere Justiz ist überlastet. Ja. Wir können das nicht alles noch mittragen. Das heißt, du machst das entweder wie in Großbritannien, dass du schaust, du schaffst eine zusätzliche Einheit. Dort heißt das Youth Court. Das heißt, entweder du schaffst eine zusätzliche Einheit, aber das wird nicht da sein. Also diese Ressourcen gibt es im Justizbereich nicht. Deswegen wird das spannend, wie diese Lösung geschaffen werden kann. Aber sie muss geschaffen werden, weil das Problem ist dringend. Ich war in so vielen Schulen schon und habe mir das angeschaut. Und das kann wirklich jeder gerne machen. Ich glaube, dass Direktoren mittlerweile sogar so weit sind, dass sie so verzweifelt sind, dass sie sagen, ja, jeder, der denkt, es ist nicht so in den Schulen teilweise, der kann bitte kommen und sich das anschauen. Es ist teilweise so, dass es verheerend ist. Es gibt Geografielehrer, die können keinen Geografieunterricht mehr machen, weil jedes Thema irgendjemanden aufregt. Es gibt Schulen, die sind ineinander so verstrickt, Mittelschulen, dass da jeden Tag eine Schlägerei ist. Ja? Also, und das ist etwas, das macht ja was mit den Kindern. Ja? Ich habe mit einem Kind gesprochen, das hat Angst, das muss mit jemandem in die Klasse gehen, wo es schon zweimal den Versuch gegeben hat, der wörtlich sagt, ich schneide dir die Kehle durch. Das sind ja Dinge, Umstände, in denen unsere Jugendlichen aufwachsen, das können wir nicht zulassen. Oder unsere Kinder aufwachsen. Das ist eine gewaltbereite Welt, die nicht in Kindernähe sein sollte. Ja?
Ja, und was,
natürlich
was
durch, durch den Internetzugang,
außer
durch
weinen.
Social Media, sind Kinder anders.
Na, was müsste passieren?
Ich habe schon gesagt, die Herabsetzung also der Strafmündigkeit und dann auch... sozialen Einrichtungen.
Nein, Philippa,
aber nicht abschieben.
Wir haben jetzt mittlerweile. Wir brauchen seit 15 Jahren Gesetze. Wir haben Waffenverbotszonen, die nicht wirken, weil der Kriminelle heute sind nicht an Waffenverbotszonen.
Nein.
Wir verbieten Messer, dann nehmen sie ein Auto. Mhm. Wir verbieten Autos, dann nehmen sie ein LKW. Auch Hände, die puren Hände, die nackten Hände können eine Mordwaffe sein. Sollen wir die Hände abschneiden, sollen wir sie auch noch verbieten?
In Großbritannien ist der Besitz von einer Waffe
ja,
schon
aber
strafbar.
Auch der Besitz von, aber auch der Besitz strafbar. Von Händen ist mittlerweile schon bald strafbar, weil auch Hände würgen und vergewaltigen. So. Nein, ich möchte es mit der Gelegenheit sagen. Und wir fallen in das Thema, eine Anlassgesetzgebung nach der anderen, weil wir es brauchen. Nehmen wir doch endlich zur Kenntnis, dass wir in großen Massen jene Aggressoren außer Landes bringen müssen, die sich unserer europäischen Mentalität nicht integrieren können. Und dann sind wir bei dem Thema Remigration. Das wird verfemt als ethnische Säuberung. Ich erkläre es auch in meinem Buch Ab nach Hause, dass es das nicht ist. Und es geht in Wahrheit tatsächlich darum, jene außer Landes zu bringen, die Gefährder sind, jene, die sich nicht integrieren wollen, jene, die in Sozialleistungen nur verharren. Es ist auch nicht integriert.
Das siehst du ja nicht bei einem 12-jährigen, entschuldigen für mich, wie siehst du.
Naja, aber wenn der 12-jährige Syrer, es war jetzt ein Syrer, also der war mit seinen Eltern da, okay?
Ja, ja.
Der Asylgrund ist erloschen.
Ja.
Wenn also der Herr Karner das umgesetzt hätte, was er vor einem Jahr versprochen hat, die abzuschieben, die keinen Asylgrund mehr haben, dann hätte er und seine Familie nicht mehr erinnern bleiben dürfen.
Dann bleiben wir gleich bei den Syrern.
Es gibt die Mittäterschaft der Politik. Ja, und das haben wir beim richtigen Thema.
Dann bleiben wir gleich bei den Syrern, weil es gibt ja noch einen viel brutaleren Skandal als den. Nämlich ein 21-jähriger Syrer hätte Anfang Juli verhaftet werden sollen. Wegen Gewaltdelikten. Ja? Eigentlich hätte er abgeschoben werden sollen, aber er ist wie immer nur verhaftet und nicht abgeschoben worden. Er konnte aber nicht verhaftet werden, weil ihn die Polizei nicht gefunden hat. Also wurde er nicht verhaftet. Also hat er am letzten Wochenende eine brutale Vergewaltigung begangen. Und das ist natürlich ein Justizskandal der Sonderklasse. Aber es stellt natürlich auch die Frage, wann wird jetzt endlich einmal konsequent verhaftet und wann wird endlich einmal konsequent
abgeschoben? Ja, ruf deine Haber an, bitte ruf die im Innenministerium an, wann sie gedenken, du als Journalist, wann sie gedenken, ihre Versprechen umzusetzen. Wir leben ja in einer Matrix. Das ist die sogenannte Migrations- und Asylmatrix. Wir haben da irgendwelche Maulhöden in Österreich, den Herrn Nehammer, der Herr Kurz, ich schließe die Balkanroute, der Herr Karner, ich schiebe die Kriminellen ab, der Herr Söder, Asylobergrenze, der Herr Merz, das ist alles eine scheinkonservative, verlogene Asyl- und Migrationsmatrix. Die Menschen in unseren Ländern sagen, ah, tolle Regierung, die schieben die Kriminellen ab. Wenn nicht dann wieder mal, und zwar täglich mittlerweile, ein Krimineller, der bereits straffällig war, bereits gesessen ist, nicht abgeschoben worden ist und dem man dann gleich die Möglichkeit gibt, ein 16-jähriges Mädchen zu töten. Und zwar nicht physisch zu töten, aber dafür psychisch zu das ganze Gewalt. Leben lang getötet. Die Seele getötet. Ein 16-jähriges Dirndl vergewaltigt. Das ist Mord an der Seele von einem 16-jährigen Mädchen. Gebrandmarkt bis ans Leben lang. Und zwar fast von wem das Mädchen serviert worden ist? Von den Regierungsmitgliedern. Ja. Die sind mit dem Syrer-Tablett gekommen und gesagt, nimm Syrer, nimm du 21-Jähriger, wir verhaften dich nicht, du gehst frei aus, das ist deine Beute, nimm. Es gibt die politische Mittäterschaft und die politische Mittäterschaft ist zu schweigen, nichts zu tun, die Hände in den Schoß zu legen. Und daher sage ich, all jene, die in den Bierzeiten als Maulhöden nur reden, aber bis dato seit 11 Jahren nie etwas getan haben.
Da meinst du jetzt den Herrn Kickl oder wen meinst du jetzt?
Was ist der Herr Kickl? Was ist denn der Herr Kickl? Der Herr Kickl, wenn er als Innenminister war oder als Bundeskanzler war, schaut er, dass das Remigrationskonzept umgesetzt wird und dass die abgeschoben werden, die zu uns nicht kehren. Und die ÖVP sagt, nein, das wollen wir nicht. Der Innenminister sagt, die putzen ja nur unsere Spitäler. Ah, hat der 21-Jährige vorgehabt, die Spitäler zu putzen. Ah, deswegen hat er spät seinen Dienst antreten können im Häfen, gell? Und hat noch vorher 16-Jährige vergewaltigt. Nicht alle, aber viele. Es hat genug Syrer und Afghanen, wo die Integration funktioniert hat. Aber ich frage mich, warum man auch nicht zum Schutz jener, bei denen die Integration funktioniert. Genau. Und ich kenne genug in Gastrogewerbe, in Salzburg, in Wien. Tolle Leute, junge Syrer, vor 12, 13 Jahren einer kommen, die Sprache beherrschen. Ja. Super Typen, auch super Afghanen, auch weibliche, männliche, wurscht was, wirklich tolle Leute. Warum man nicht zum Schutz jener, die sich integriert haben, nicht zum Schutz jener, auch mit denen opfert, die sich nicht integrieren. Genau. Und in Wahrheit gegen unseren Willen, weil wir sind nicht gefragt worden, weiterhin uns zu opfern, von einem russischen Roulette macht. Denn, entschuldige, diese Migrationspolitik ist russisches Roulette. Zweimal funktioniert es, zwei Vergewaltigungen, zwei Morde. Zweimal im Sozialsystem. Mhm. Ist das eine klare Strategie?
Philippa, wie siehst du diesen, unglaublichen Vergewaltigungsfall, der jetzt am Wochenende passiert ist? Ein Syrer soll verhaftet werden, wird von der Polizei nicht gefunden, vergewaltigt eine 16-Jährige.
Same story.
Wird nicht abgeschoben.
Mal gehört. Das passiert ja nicht zum ersten Mal. Das ist das Frustrierende daran. Das passiert schon so oft, dass man es liest oder hört. Und rein theoretisch, wenn du da dich jetzt nicht näher drauf einlässt, geht das schon an deinem Ohr vorbei. Es kommt ja gar nicht mehr ran, dass es an deine Seele kommt, wo du sagst, boah, wie schrecklich ist denn das? Weil so oft passiert. Und darf man das dann noch zulassen? Ist das noch ein politischer Rahmen, wo ich das Gefühl habe, die Leute fühlen sich sicher? Und noch schlimmer, und da sind wir, weil wir vorher gesagt haben, Wählergruppe Frauen, ich fühle mich wohl, wenn ich weiß, mein Kind muss mit so jemandem jetzt in die Schule gehen? Nein, das möchte ich nicht. Und vor allem jemand, der feststellt, wie es einmal, ich glaube auch, wenn diese Hemmschwelle einmal überschritten wurde, dass du sagst, okay, gut, du stichst jetzt drei, weiß nicht, ob es Mitschüler waren, aber du stichst halt drei fast Gleichaltrige ab oder möchtest, die Hemmschwelle, die ist jetzt einmal, die ist überschritten, ne? Das heißt, dass es wieder passiert, die Chance ist relativ hoch.
Was muss politisch passieren?
Das haben wir vorher schon besprochen, das habe ich vorher schon gesagt. Also ich bin der Meinung, es muss zumindest einmal, damit da mal eine Konsequenz da ist oder damit die Justiz und auch die österreichische Bevölkerung, die es gerne ruhig und sicher hat, nicht so an der Nase herumgeführt werden kann, muss einmal der Schritt kommen. Und das hätte auch schon spätestens kommen sollen bei den Mädchen, dass da massenhaft vergewaltigt wurde, über ein Jahr hinweg oder länger, hätte das schon kommen müssen, dass einfach, dass bei 12 Jahren Schluss ist, dass man sagt, okay, gut,
ab wir sind da Jahre jetzt ein bisschen... Und was muss mit den Abschiebungen passieren? Weil der Assyrer, der diese Vergewaltigung begangen hat, der dürfte ja zumindest nach den Regeln von Gerald Groß gar nicht mehr im Land sein, weil der ja
nicht
eigentlich,
nur nach den Regeln von
eigentlich
Gerald
ins Gefängnis hätte gehen müssen.
Justiz, er hat ja schon eine Akte. Er hat ja schon eine Akte.
Ja.
Also wo war er denn? Der ist spazieren gegangen und hatte die Möglichkeit, wieder einer Frau so weh zu tun.
Ja.
Das sind nicht die Regeln des Gerald Groß. Das sind einfach Regeln, wie man in einer gesunden Gesellschaft miteinander umgeht. Du schadest dem anderen nicht, noch verletzt du ihn, noch tust du ihn sonst.
Das heißt, der Herr Kahner hat versagt und das ist sein Skandal, dieser Syrer.
Naja, der Herr Kahner ist Innenminister jetzt seit 2,5 Jahren. Das gab es noch davor. Die Frau Sporer hat versagt in dem Sinne, dass sie auch nicht aufgegriffen hat, die Nöte und Ängste, die da sind in der Bevölkerung.
Und du bist wütend.
Und dass man dieses, ich bin nicht wütend, also ich verstehe es nicht mehr, warum man da nicht endlich Konsequenzen setzt, sondern seit Jahren zuschaut.
Wir stumpfen ja auch ab.
Das ist ja das, was ich
das
vorher gesagt habe.
Damit spekulieren sind wollen.
Man stumpft ab.
Man geht
ab.
Zur Tagesordnung über.
Und ich
wenn das vor 4 Jahren passiert wäre, hätten wir vor 5 Jahren hätten wir 3, 4 Tage lang Sondersendungen. Ja. Irgendeiner hat gesagt, der Innenminister muss zurücktreten, die Frau Sporer muss zurücktreten, Justizskandal, alles. Morgen ist das schon wieder vergessen, wir stumpfen ab. Und irgendwann findet das im Stundentakt statt und wieder sagt, wir sind mal wurscht.
Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel da nicht
das ist die Strategie. Na, wir sollen langsam an das Morden gewöhnt werden. Na, das tun sie schon mit voller Absicht. Deswegen sage ich ja, politische Mittäter.
Gut, war ein sehr spannendes Schlag den Groß. Danke, Philippa.
Gerne.
Danke, lieber Swimmingpool-Besitzer. Seit neuestem, wie wir wissen. Wir sind noch nicht am Ende dieser Sendung. Isabel Daniel wartet draußen noch mit einem besonders wortgewaltigen Politiker. Er heißt Peter Hacker, er ist Gesundheitsstadtrat in Wien. Er hat jede Menge Probleme mit seinen Spitälern hier, die er teilweise für die Niederösterreicher und Burgenländer nicht öffnet. Und jetzt hat er ein Riesenproblem mit der sogenannten Reformpartnerschaft und jetzt wird er bei uns gleich losdonnern. Der Herr Gesundheitsstadtrat zur Gesundheitsreform mit Isabel Daniel, gleich bei Fellner Live.